ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, in dem wir Trends auf den Prüfstand stellen, unter anderem, und dann diskutieren, ob es sich dabei denn um Guilty Pleasures oder aber um harte Verfehlungen handelt. Ich bin Christoph, ich habe mein Theologiestudium erfolgreich abgebrochen und bei mir sitzen auf der linken Seite der liebe Urs und auf der rechten Seite der liebe Alex. Beide sind Diakone. Das heißt, ihr dürft bei einer Trauung assistieren, beerdigen und taufen. Alex, hast du da ein Favorite? Was machst du am liebsten?
Nee, tatsächlich nicht. Ich mache alles gleich gerne. Das klingt jetzt in Bezug auf die Beerdigung etwas makaber.
Ja.
Aber es stimmt wirklich. Ich finde das einfach ganz großartig, Menschen zu sehr besonderen oder in sehr besonderen Lebenssituationen und Phasen begleiten zu dürfen.
Um schon mal ein bisschen in die Richtung des heutigen Themas zu gehen, Urs, warum dürfen das denn nur Männer machen in der katholischen Kirche?
Weil die katholische Kirche im Namen der Tradition und mit dem allmächtigen Argument, das war schon immer so, strukturell Frauen diskriminiert und nicht bereit ist zu akzeptieren, dass die Zeiten sich geändert haben.
Und nicht bereit ist, theologisch alle Argumente, die dagegen sprechen, zu akzeptieren.
Genau.
Wir sehen, vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Unser Podcast, der wird auch in Österreich gehört und das merkt man daran, dass uns ein Hörer aus Innsbruck geschrieben hat, Liborius, und der hat in seiner E-Mail das heutige Thema vorgeschlagen. Es lautet:
Ist es Sünde, ein alter weißer Mann zu sein?
Und damit ihr nicht noch beim jüngsten Gericht diese durchaus interessante Frage diskutiert und der Heiland da steht und sagt, Jungs, ihr müsst mal fertig werden, ja, wird jetzt noch die rituelle Eieruhr gestellt und dann kann's auch schon losgehen. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr hier zu sehr ins theologische Schwafeln verfallt, dann schlägt er zu, der Buzzer von Jericho, die pastorale Hupe. Und wer am Ende die meisten Hupen gesammelt hat, der muss büßen. Kommen wir zum Bekenntnis. Seid ihr alte weiße Männer?
Oh ja.
Ja.
Ja? Ah, du bist doch noch blutjung.
Ja, allerdings, Alex.
Ja.
Ich möchte dazu nichts mehr sagen.
Gut, also wir sind alle alte weiße Männer. Also ja, machen wir uns nichts vor. Oder wir werden so langsam dazu. Also hier ist noch keiner ergraut auf dem Kopfe, das assoziiere ich ja auch immer mit dazu bei dem alten weißen Mann, obwohl da es gar nicht mit dem Weiß gemeint ist. Aber ja, früher oder später auf jeden Fall sind wir drei hier alte weiße Männer. Wenn in der Diskussion gesagt wird, du kannst da gar nichts zu sagen, du bist doch ein alter weißer Mann, trifft dich das?
Oh, da müsste man jetzt natürlich definieren, was ist das? Mhm. Was ist ein alter weißer Mann? Was soll das denn überhaupt bedeuten? Das ist ja immer generell gut, wenn man so Schlagwörter mit sich rumschleppt. Sophie Passmann hat darüber ja ein Buch geschrieben. Ich weiß nur noch den Untertitel. Der alte weiße Mann, ein Schlichtungsversuch, wo sie wirklich rumgezogen ist und gar nicht mit den und nicht unbedingt mit den üblichen Verdächtigen gesprochen hat und wirklich ergebnisoffen mit denen gesprochen hat, also mit alten weißen Männern, um mehr über die herauszufinden und auch zu diesem Thema, was sie ausmacht, gesprochen hat. Und die definiert das so, das ist ein Gefühl, alter weißer Mann ist ein Gefühl, das Gefühl der Überlegenheit gepaart mit der völligen Blindheit für die eigenen Privilegien. Dann, wenn du das hast, wenn du dieses Gefühl hast, dann bist du ein alter weißer Mann. Was heißt, auch eine Frau, auch eine junge Frau kann ein alter weißer Mann sein.
Springen wir nochmal einen Schritt zurück. Seit ungefähr den 2010ern ist dieser Begriff, nicht in aller Munde, aber in manchen Diskussionen kommt er eben vor. Ein alter weißer Mann als Sinnbild für die patriarchalen Strukturen, die wirklich über Jahrhunderte das Weltgeschehen gelenkt haben. Also die, jetzt auch wenn wir die Geschichte betrachten, ist die voll von alten weißen Männern. Wenn ich jetzt dazu aufrufen würde, berühmte Komponisten, berühmte Erfinder, dass ich das nicht gender, hat auch damit zu tun. Ja, wenn ich dazu aufrufe, die bedeutenden Menschen der vergangenen Jahrhunderte aufzuzählen, dann werden uns in der Mehrzahl Männer einfallen, noch dazu weiße Männer, was nicht daran liegt, dass die mehr geleistet hätten, sondern dass die in der Vergangenheit einfach viel mehr in den Vordergrund gestellt worden sind. Und in der Kirche sind es auch natürlich alte weiße Männer, die den Ton angeben, wobei kurioserweise ja die Gründer der Religion wahrscheinlich gar nicht so weiß sind, wie sie in Kirchenfenstern oft dargestellt werden.
Auf gar keinen Fall sind die weiß.
Gar keinen Fall. Ich muss gerade an die, habt ihr die gesehen, diese legendäre Szene denken aus dem Film von Wim Wenders, Franziskus, ein Mann seines Wortes, glaube ich, ne? Der Untertitel.
Über die beiden Päpste? Nein.
Nein, eine Doku über Franziskus.
Über Franziskus. Und da wird diese tolle Szene gezeigt, zu Beginn seines Pontifikats. Da redet er der römischen Kurie, also das ist quasi das Kardinalskollegium, ins Gewissen zu Beginn des Advents und unterstellt ihnen oder attestiert ihnen spirituellen Alzheimer.
Ja, also sind die richtig zusammengefaltet. Die sitzen da auch alle mega deprimiert.
Wirklich, wie alte weiße Männer, eigentlich müsste man sagen, wie alte weiße Opas und verstehen und wissen überhaupt gar nicht, wie ihnen geschieht.
Ja, also aber das, was du angesprochen hast, Christoph, also dieses, ne, wenn wir jetzt an berühmte Erfinder denken, dann sind das alles Männer, oft alte weiße Männer. Und genau darum ging es ja, was ich bei Sophie Passmann gesagt habe. Die Privilegien, die du hast, weil du als Mann über Jahrhunderte, bis heute wahrscheinlich, in gewissen Sparten oder früher fast in allen Sparten einen riesigen Vorsprung hattest. Alleine, dass du dadurch ein Mann warst. Du durftest zum Gymnasium gehen, du durftest Abitur machen, du kriegtest Stellen in der Forschung, du konntest schneller Karriere machen, du konntest vielleicht überhaupt Karriere machen, Frauen gar nicht. Und du der Meinung bist, ne, dieser berühmte Self-Made-Man, ich habe das alles alleine erreicht, ich habe das durch meine persönliche Leistung errungen und das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Mann bin, worüber sich ja heute dann auch, wenn dieser Begriff benutzt wird, immer sagen, ich habe mir das alles selbst erarbeitet. Das ignoriert, welche auch bis heute verbesserten Startbedingungen du hast, wenn du ein weißer Mann bist, bis heute.
Ne? Also, ja, ich würde sagen, du hast viele Probleme nicht, ja, die andere Menschen haben.
Ja, ganz
und
genau.
Deshalb ist es vielleicht manchmal für Leute so schwer zu sehen, weil sie sich natürlich ganz viele Dinge selbst erarbeitet haben. Also du kannst immer noch kein Richter werden, wenn du nicht Jura studiert hast und das sehr gut gemacht hast, aber du kriegst einen ganz anderen Start.
Ja, ganz genau. Es gab ja auch mal so ein Social-Media-Meme-Experiment, wo die Leute gesagt haben, so, alle Leute, ganz viele junge Leute stehen auf einer Linie, vielleicht 30, 40 Leute. Und dann sagt er so, wir machen jetzt ein Wettrennen. Wer da hinten nach 100 Metern erster ist, kriegt so und so viel Dollar. So, und jetzt verändern wir aber mal die Bedingungen. Jeder, der aus einem Haushalt kommt, wo beide Eltern Akademiker sind, der geht 5 Schritte nach vorne. Jeder, der als Kind regelmäßig vorgelesen bekommen hat und so weiter, geht 5 Schritte und so weiter und so weiter. Und am Ende standen Frauen weiter hinten, standen Menschen mit einer anderen Hautfarbe als weißer Haut weiter hinten und so weiter und so weiter. Und das machte sehr plastisch, auch wenn das nur so ein Social-Media-Tralala war, das machte sehr plastisch klar, natürlich haben jetzt alle selber, am Schluss sind alle selber gerannt und haben alle noch Kraft investiert, auch die, die ganz vorne waren, haben Kraft investiert, aber sie laufen an einer ganz anderen Stelle los. Und das ist, egal wo, ich habe mir das alles selber erarbeitet. Ja, Diggi, hast du, aber du bist an einer ganz anderen Stelle losgelaufen.
Als ich das zum ersten Mal gehört habe oder als ich es verstärkt gehört habe, da war meine erste Reaktion, ja, kann ich total verstehen, was damit gemeint ist. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch das Gefühl, krass, klingt super diskriminierend, weil wir plötzlich so eine Schublade aufmachen und da Leute so bezeichnen, wie ich eigentlich nicht will, dass die in eine Schublade geschmissen werden.
Ging euch das ähnlich? Ja, ging mir ähnlich. Für mich schwingt auch noch eine andere Bezeichnung mit, die möglicherweise etwas positiver besetzt ist, nämlich die des Elder Statesman.
Oh, schön. Das ist ja genau das, nur
oder?
Positiv.
Außer,
die Farbe ist nicht mit drin, aber die...
Ich denke sofort, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich denke sofort an Helmut Schmidt. Ja,
ja,
der Zigarette rauchen, er durfte das ja, in den Talkshows saß und der es ja irgendwie nach dem Ausscheiden aus der Politik geschafft hat, weiterhin sehr, sehr hohes Ansehen zu genießen. Positiv besetztes Bild, aber gleichzeitig ein alter, weißer Mann.
Was sind die Schwierigkeiten mit alten, weißen Männern und dass die hier so viel bestimmen?
Zum Beispiel, Thomas Gottschalk ist für mich wirklich dazu geworden. Der war das nicht immer, aber der ist dazu geworden. Dann wurde ihm das mal in einer Talkshow, wurde er auch, oder in einem Interview, wurde er mit diesem Begriff alter weißer Mann, da wurde er mit diesem Begriff konfrontiert und da hat er gesagt, ja, der alte weiße Mann ist die einzige Personengruppe auf der Welt, die man straflos diskriminieren darf. Und dasselbe hat Men's Health, also dieses Männermagazin, auch geschrieben und wollten daraus etwas bauen, was quasi Rassismus ist oder Altersdiskriminierung und so weiter. Und das blendet aber aus, dass das Männer mit Macht sind, die, wie gesagt, selbst wenn das diskriminierend wäre, in so einer Machtposition sind, dass diese Diskriminierung sie eigentlich kaum einschränkt. Und die das vollkommen ignorieren, dass ihre Herkunft ihnen einen Vorteil gebracht hat, der ihnen es ihnen überhaupt erst möglich machte, ihr volles Potenzial zu entfalten.
Also die Schublade alter weißer Mann klingt erstmal total diskriminierend und klingt so nach einem Sprachgebrauch, den wir eigentlich gar nicht mehr wollen.
Richtig.
Der große Unterschied, den du aber machst, ist, ja, alte weiße Männer werden aber so bezeichnet, weil sie eine Gruppe sind, die ganz, ganz viele Vorteile haben. Und diese ganzen anderen rassistischen und anderen diskriminierenden Schubladen, die sorgen meistens dafür, dass du ganz, ganz viele Nachteile hast.
Genau, absolut. Es gibt aber auch, wie du das sagst, es gibt auch die Soziologin Ilse Lenz zum Beispiel, die sagt, wir wollen doch hinter diese ganzen
Labels
kommen. Ne? Wir wollen ja eigentlich Postgender sein. Also Gender soll nicht mehr so eine große Rolle spielen.
Hautfarbe Alter.
Soll keine Rolle spielen. Und deswegen findet sie das, weil das wieder die Gräben vertieft, nicht gut. Sie sagt, das ist eigentlich nicht zielführend. Das hilft uns nicht weiter, sondern es wirft Gräben auf. Die anderen würden sagen, nein, es legt den Finger in die Wunde. Es zeigt, wo das Problem ist. Und wir können nicht, indem wir das Problem nicht mehr benennen, das Problem überwinden. Wir müssen das Problem schon benennen, wenn wir es überwinden wollen.
Gibt es eigentlich heute noch matriarchale Gesellschaften?
Ja, gibt es. Es gibt matriarchale Gesellschaften, ganz, ganz
weißt
klein.
Weißt du wo?
Also ich weiß in Polynesien, also auf kleinen Inselstaaten.
Gesellschaften, in denen die Frauen die Politik bestimmen, gibt es heute noch bei Bevölkerungsgruppen in China, Indien sowie in Süd- und Mittelamerika. Die Existenz dieser kleinen, zumeist indigenen Gruppen ist jedoch vielfach bedroht.
Es hat eine Weile gebraucht, bis ich dazu eine Meinung hatte zum Thema der Frauenquote. Ja, hab lange gedacht, ja, weiß ich nicht, braucht's das unbedingt? Ist das nicht irgendwie ein Versuch, etwas künstlich zu etablieren und so weiter? Mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass es auf jeden Fall die Frauenquote braucht, um überhaupt, damit man Frauen zum Beispiel überhaupt erst die Möglichkeit gibt,
als Gegengewicht zur institutionellen Unterdrückung über Jahrhunderte.
Ganz genau, um überhaupt so etwas wie die Möglichkeit zu schaffen, bestimmte Strukturen, Systeme überhaupt zu durchdringen, müssen sie zwingend dort, klingt jetzt sehr theoretisch, integriert werden. Meinetwegen auch durch eine Quote, damit es überhaupt klappen kann.
Urs, was sagst du zu einer Frauenquote oder Quoten überhaupt?
Also es gibt ja auch Frauen, die ein Problem mit der Frauenquote haben. Das
sind meist eher konservative Frauen. Ne?
Genau, und da würden auch einige Leute sagen, ja, das sind auch Leute, auf denen das Label passt, alte weiße Männer, ne, weil die das auch unterstützen. Also offensichtlich funktioniert es nicht ohne. Ne? Offensichtlich funktioniert es nicht ohne. Man sieht ja, wie man hat es eine Zeit lang ohne versucht. Es gab Lippenbekenntnisse, ne, wir machen es ohne. Und seit es die Quote gibt, wird es besser. oder seit es in einigen Bereichen die Quote gibt, wird es besser. Es ist noch lange nicht gut und offensichtlich funktioniert es nicht ohne. Und auch zum Beispiel Frauen, die man jetzt nicht nachsagen kann, linksradikal zu sein, wie Rita Süssmuth oder so, die hat dann auch irgendwann gesagt, ja Leute, dann geht es ja offensichtlich nicht anders, dann müssen wir es halt so machen.
Ne? Dann bleiben wir doch mal bei unserem Laden, bei der Kirche.
Ja.
Niemals, niemals wird es geschehen, dass es innerhalb dieses geschlossenen Systems von alten, wirklich alten, weißen
wirklich
Männern.
Sehr alten, ja, weißen Männern.
Dass irgendjemand auf die Idee kommt, ach so, nee, stimmt. Also jetzt müssen wir auch Frauen mitspielen lassen, das wäre schon besser. Ja. Natürlich geschieht das innerhalb dieses Systems.
Ja, natürlich geschieht das nicht. Und vor allem immer mit diesem Hinweis, es ist uns nicht erlaubt. Ja. Und das regt mich auch tierisch auf, weil das ist so Pontius Pilatus, ne? Mhm. Also ich wasche mir die Hände, ich habe nichts damit zu tun, man gaukelt so ein bisschen vor, ja, dass ich jetzt hier auf der Bremse stehe und dann nicht weitermache. Ich würde es, also es schwingt ja mit, ich würde es ja ändern, wenn ich dürfte, aber ich darf nicht. Gott möchte das nicht. Und das ist wirklich, das ist, finde ich, wirklich feige, einfach zu sagen, ich, anstatt sich zu bekennen und sagen, nein, ich werde das nicht ändern, sich darauf zu berufen, wir dürfen das nicht. Das finde ich, also das ist auch so ein klassischer alter weißer Mann-Move.
Und wenn du es innerhalb dieses Systems geschafft hast, in wirklich höhere Sphären vorzudringen, ja, dann das System hat dich ja belohnt dadurch, dass du eben linientreu warst. Und deswegen wirst du natürlich nicht angekommen an entscheidender Stelle irgendwann die Entscheidung treffen, ja, und ich mache es jetzt mal anders. Anderes Thema mögen wir aber auch sehr gerne, Fußball. Ja?
Ja, ja.
Die sollen das Spiel nicht nur so spielen, wie wir es immer gespielt haben, sondern bitte auch kommentieren. Ich war ja im Zusammenhang mit der Europameisterschaft schockiert darüber, welchen Anfeindungen sich die weiblichen Kommentatorinnen mal wieder ausgesetzt haben.
Vorneweg Claudia Neumann.
Absolut.
Mit welchem Hass die überzogen
sind. Unfassbar. Unglaublich kompetente, versierte Frauen, die Spiele kommentiert haben, die angegangen wurden. Die sollen sich an den Herd stellen. Die haben doch keine Ahnung. Das kann ja auch nicht klappen. Also wirklich unterste Schublade.
Ich möchte den Titel unserer Folge ein bisschen einkürzen. Ist es Sünde, ein Mann zu sein? Denn ich finde ja, dass wir über viele Probleme sprechen, ohne das eigentliche Problem zu benennen. Es wird zum Beispiel geredet über Ausländerkriminalität oder die Kriminalität von Geflüchteten und so weiter. Wenn man sich die Zahlen genau anguckt, haben wir eigentlich ein Problem mit Männerkriminalität.
Laut dem Bundeskriminalamt sind Männer Tatverdächtige in 83% der polizeilich registrierten Körperverletzungen, bei 87% der Morde und 99% der Vergewaltigungen.
Ich habe natürlich auch recherchiert und ich war erstaunt darüber, über die Kriminalstatistik aus dem vergangenen Jahr. Stichwort Femizid. Also die Zahl an ermordeten oder von ermordeten Frauen ist im Steigen begriffen. Ja, das heißt, es werden in dieser, also ich rede von Deutschland, es werden in unserer Gesellschaft so unfassbar viele Frauen ermordet von Männern aus natürlich den unterschiedlichsten Motiven.
Das meine ich. Das hat in einem hochgradigen Prozentsatz von Männern und nicht von anderen Frauen.
Ja, klar, natürlich, von Männern, ganz genau. Dass man also nur bezogen auf diese Frage sofort sagen müsste, ja klar, ist es. Also es ist Sünde, ein Mann zu sein.
Die Frage ist, auch hier kommen wir zum Grundkern. Bist du dir deiner Privilegien bewusst? Und ich meine hiermit das Privileg, durch die Natur gegeben, im Schnitt ist ein Mann stärker als eine Frau. Du bist stärker als jemand anderes und damit hast du das Potenz, das tut längst nicht jeder, du hast die potenzielle Möglichkeit, den anderen zu dominieren, zu überfallen, zu quälen, zu ermorden, zu vergewaltigen, was auch immer.
Ich habe mal eine interessante Diskussion gehabt, bei der ich auch mal gemerkt habe, was ich für Privilegien habe. Ich habe mal in der Diskussion so ganz ohne nachzudenken offensichtlich frei herausgesagt, ja, also in Deutschland gibt es ja kaum Ecken, wo ich Angst haben muss, nachts herzugehen.
Ja.
Ja? Und sagt eine Frau in der Diskussion, ja, gilt leider für mich nicht. Und dann wurde mir das erstmal bewusst, dass also wirklich, vielleicht gibt es mal irgendwo eine dunkle Ecke in der Stadt, wo ich mich auch nicht so ganz hundertprozentig wohlfühle, aber das ist ja wirklich selten. Und dass das für eine Frau an der Tagesordnung stehen kann, wurde mir da auch erst bewusst.
Ja, und ich möchte dazulegen, dass häusliche Gewalt, ne, oder überhaupt Gewalt an Frauen in diesem Fall, überhaupt nicht nur als Problem der sozialen Ränder stigmatisiert werden darf. Ja. Denn häusliche Gewalt, das geht ganz klar aus dieser eben schon zitierten Kriminalstatistik hervor, gibt es in allen Schichten.
Ja, absolut. Und der tolle Johannes Kasser, der hier die Technik für diesen Podcast macht, den ganzen Schnitt und alles drumherum, der hat immer von einer Netflix-Serie, die ich dann leider nicht geguckt habe, erzählt, wo es genau darum ging, eine Gesellschaft, in der man sich vorstellt, die Frauen wären körperlich genauso stark wie die Männer. Also es gäbe da keinen Unterschied. Was das verändern würde, ich weiß jetzt leider nicht, das müssen wir dann nachliefern, wie die Serie heißt.
Die Amazon Prime-Serie The Power basiert auf dem Roman von Naomi Alderman. In dieser Geschichte entwickeln Frauen die Fähigkeit, anderen Menschen Stromschläge zufügen zu können, sodass die Frauen zum dominierenden Geschlecht werden.
Und wenn man sich das anguckt, was das für einen Unterschied macht, genau wie du, ne, ich kann jetzt nachts joggen, ohne zu denken, wo sind die, ne? Ist hier irgendjemand, der und so weiter, ne? Weil ich mit einem ganz anderen Gefühl und mit einer ganz anderen Möglichkeit all diese Dinge tun kann. Mhm. Und ich glaube, das ist dann nochmal wichtig für so einen Perspektivwechsel, um zu verstehen, ach ja, das geht jetzt nicht. Mhm. Ne?
Also meine Frau zum Beispiel hat mir aus ihrer Studienzeit erzählt und sie schloss da auch alle ihre Freundinnen mit ein, dass alle Frauen, sie eingeschlossen, so etwas wie Belästigung am Wochenende, ich meine jetzt nicht direkt sexuelle Belästigung, aber sicherlich auch vereinzelt das, ganz klar, erfahren habe. Und alleine das war für mich zu dem Zeitpunkt, als ich das erfuhr, ja, also das war mir überhaupt nicht klar. Da hätte ich auch gedacht, nein, das gibt's doch nicht. Wir haben zusammen studiert im braven Münster. Nein, das kann doch überhaupt gar nicht sein. Doch. Doch, aber es wird eben ganz oft noch totgeschwiegen, denn Scham spielt bei vielen Frauen auch immer noch eine ganz, ganz große Rolle. Also Scham zuzugeben, Opfer von Gewalt in welcher Form auch immer geworden zu sein. Und diese falsche Scham hält eben auch viele Frauen davon ab, Anzeige zu erstatten.
Und es gibt ja auch eine Gegenbewegung, ne? Also zum Beispiel Jordan Peterson, wer den kennt, das ist so ein kanadischer Soziologe.
Jordan Peterson,
der ziemlich damit auch auf Social Media wahnsinnig erfolgreich ist, um die Welt reist, Interviews mit Cristiano Ronaldo führt und so weiter. Und der dann immer sein Bricklayer-Argument bringt, also Pflasterer, ne? Jemand, der Bricklayer ist.
Ein Maurer.
Und dann sagt er immer, ja, die Männer sind aber auch für so viel verantwortlich, also dass diese Welt weiterläuft, das sind die, die hoch nach oben klettern und die Stromleitungen reparieren, Leute, die sich kaputt arbeiten, ohne die moderne Welt überhaupt nicht funktionieren würden. Und da sagt er dann, 99% eurer Maurer sind Männer. Die arbeiten sich kaputt und ihr diskriminiert die als Sexualtäter und so weiter und so weiter. Aber hier nochmal, es geht nicht darum, dass alle Männer Straftäter sind. Es geht darum, dass man, und ich glaube, das ist, wo die Sünde liegt. Du musst dir klar sein, was du für Privilegien hast und was das bedeutet, in manchen Fällen stärker zu sein, was das bedeutet, was du für bessere Startbedingungen hast und so weiter und so weiter. Und Privilegien, ich zitiere wieder Onkel Ben, sind aus großer Macht erfolgt große Verantwortung und du weißt eben nicht, oder dir als Mann kann es egal sein, wer sich nachts hinterm Rhododendronbusch versteckt, ne, und da auf dich lauert.
Ja, und jetzt möchte ich ja doch noch mal einmal eine Leseempfehlung abgeben, nämlich schaut doch noch mal in die Bibel, was dort zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte erzählt wird, nämlich Gott schuf Mann und Frau nach seinem Ebenbild, also spricht dabei von einer grundlegenden Gleichwertigkeit erstens und Jesus später dann im Neuen Testament bezieht sich eben auch darauf. Er behandelt immer an allen Stellen Frauen mit Respekt und Würde, was ja damals in der patriarchal geprägten Gesellschaft schon sehr bemerkenswert war.
Finde ich sehr schön, was du sagst, aber ich als Protestant, der die Bibel natürlich noch besser kennt als ihr Katholiken,
sehe ich nicht.
Muss da natürlich nochmal fragen, es gibt auch direkt danach einen zweiten Schöpfungsbericht, wo es eine Reihenfolge gibt. Erst Mann und dann die Geschichte mit der Rippe. Oder nicht?
Ja, und du leitest was daraus ab?
Nee, ich frage mich, ich finde, ich wäre natürlich auch lieber dafür, dass wir nur diesen einen Schöpfungsbericht haben, der so ganz egalitär die beiden nebeneinander stellt. Und dann gibt es aber noch einen zweiten. Warum gibt es den denn dann auch noch? Also es gibt einen Schöpfungsbericht, der sagt, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann gibt es die paar Seiten später, gibt es nochmal eine Schöpfungsgeschichte des Menschen, wo es heißt, es gibt zuerst Adam und dann erst Eva.
Ja, aber ach, das ist jetzt doof. Ich kann es nicht sagen. Aber dazu gibt es auch eine theologische Erklärung.
Wenn man im zweiten Schöpfungsbericht das hebräische Wort nicht als Rippe, sondern als Seite übersetzt, kann man argumentieren, dass Gott zuerst einen geschlechtslosen Menschen schuf, den er dann in einem zweiten Schritt in zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts teilte.
Ich versuche dir mal zu helfen an der Stelle. Paulus ist es nämlich wieder, der im Brief an die Korinther auch nochmal auf dieses Verständnis verweist und schreibt, dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. So, denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Das heißt, diese Stelle, also auf die du gerade hingewiesen hast, betont eher das Aufeinander angewiesen sein. Das im guten Sinne abhängig sein vom anderen.
Ich habe ja sowieso ein gestörtes Verhältnis zu Paulus und wundere mich jetzt deshalb, dass du gerade Paulus anführst, von dem doch sonst ist, das Weib soll in der Gemeinde schweigen, oder nicht?
Ja, Moment. Ja,
aber von dem ist auch, ihr seid nicht mehr Mann, nicht Frau, nicht mehr Ausländer und so weiter. Ihr seid alle einer in Christus. Das ist auch von ihm. Er ist ein
Aus dem Galaterbrief.
Genau, ist es von ihm. Also leider ist wirklich ein hochwiderspruchlicher Mann.
Ja. Ich komme nochmal zur Frage der Sünde. Denn so wie ich euch in den vergangenen Folgen verstanden habe, ist Sünde etwas, was ich tue und dann mache ich mir nicht die Mühe, nach einem Fehlschuss es irgendwie nochmal besser zu machen. Ja, Mann bin ich nun mal. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Ist das dann Sünde oder was daran kann Sünde sein?
Also wichtig ist, Sophie Passmann hat auch gesagt in ihrem Buch, der übrigens auf Platz 3 der Sachbuchspiegel-Bestsellerliste mit diesem Buch, also da sieht man, das Ding ist ein Thema, hat sie gesagt, Selbstgeißelung, zu sagen, oh, ich bin Mann, das tut mir furchtbar leid und ich bin Teil der Täter und so. Selbstgeißelung dient der Sache nicht. Überhaupt nicht, und sich jetzt hier bekennen, also das, was wir ja auch größtenteils gemacht haben, genau. Alex und ich, das dient der Sache überhaupt nicht. Macht es besser. Macht Wege frei, ermöglicht Dinge, gebt von euren Privilegien ab, seid euch eurer Privilegien bewusst.
Und nutze sie nicht aus unlauteren Gründen aus.
Genau, so. Genau. Und
aber wie sieht das aus? Also unser Privilegien sich bewusst werden, ist klar, wie wir das machen. Was heißt Privilegien abgeben?
Also ich habe
Frauenquote.
Frauenquote. Mhm. Aber ich zum Beispiel, ach, ich will das eigentlich nicht so gerne sagen, weil das so nach Beweihräucherung klingt.
Mach mal, du
aber
hast noch keine Hupe.
Ich habe genau, hat überhaupt schon eine?
Nein.
Aber ich habe damals wirklich gedacht, also erstmal wollte ich gerne zu Hause bleiben bei den Kindern, weil mir das super viel Freude macht. Das war auch ganz egoistisch. Aber ich habe auch gedacht, meine Frau, und es ist wirklich so, ist so viel klüger als ich, die ist so viel kompetenter als ich, die kann so viel mehr als ich und die hat auch ein Interesse dran, beruflich weiterzukommen, weil die eine viel klarere Idee hat, was sie leisten kann und so weiter. Deswegen habe ich damals gesagt, es ist doch für alle Beteiligten, war wirklich Win-Win, viel besser, wenn die das macht und wenn die mehr arbeitet als ich.
Alex, siehst du Möglichkeiten, Ideen, wo wir auf Privilegien verzichten können? Frauenquote hast du schon angesprochen, ne?
Ja, das ist tatsächlich momentan das Beispiel, was mir am ehesten einfällt, weil ich es so nachvollziehbar finde, dass wir alten weißen Männer unsere geschlossenen Systeme öffnen müssen. Öffnen müssen, Macht abgeben müssen, um die weibliche Seite.
Also, vielleicht.
Vollende den Satz. Um Frauen einen Zugang.
Um Frauen Raum zu geben.
Danke. Um Frauen Raum zu geben.
Die Zeit, Gentlemen, ist um. Wir kommen zur Abstimmung. Ich frage nochmal, ist es Sünde, ein alter weißer Mann zu sein, Alex?
Ja.
Ja.
Wie seht ihr das? Schreibt uns das, wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr, wenn ihr mal in die Shownotes guckt. Ich zähle noch die pastoralen Hupen. Es gibt keine. Das habt ihr sehr, sehr schön gemacht heute mal, ohne rumzupredigen. Sehr, sehr gut. Ich freue mich dann auf das nächste Mal, wenn es hier wieder Hupen hagelt. Vielleicht ja bei diesem Thema.
Ist es Sünde, einen Exorzismus durchzuführen?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.